Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft aus Gott sei und nicht aus uns, so das ganze Wort. Ich möchte heute den Schatz nur streifen. Ich möchte heute mal einen anderen Akzent legen bei diesem bekannten Wort. Ja, wir haben diese Predigt oft in technischen, unvollkommenen Gefäßen. Das ist tatsächlich so. Immer und überall begegnen uns die Schätze immer auch irgendwo eingekleidet. Und manchmal ist die Kleidung löchrig oder manchmal ist sie schmutzig, manchmal ist sie zerrissen, manchmal ist sie auch richtig schön. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen und nirgendwo anders. Und mir geht es heute mal darum, diese irdenen Gefäße ein bisschen zu verteidigen. Einfach auch die Gebrochenheit, aber auch die Würde und die Tatsache dieser irdenen Gefäße zu betonen, mit dem Ziel, dass wir auch mal für diese irdenen Gefäße einstehen und sagen, es ist gut so. Mehr gibt es in dieser Welt nicht. Es ist nun einfach mal so, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und da gibt es enorm krasse Beispiele. Und ein solch krasses Beispiel möchte ich euch mal vorlesen aus einem alten Buch, was nicht mehr so bekannt ist. Das Schönste kommt noch, von Fritz Rienecker. Etwa 20 Jahre lang wurde in unserer Anstalt ein Mädchen namens Käthe gepflegt. Es war von Geburt an geistesgestört und hatte nie ein Wort sprechen gelernt. Stumpf vegetierte Käthe dahin. Abwechselnd stierte sie bewegungslos stundenlang vor sich hin oder befand sich in zappelnder Bewegung. Sie aß und trank, sie schlief, stieß auch einmal einen Schrei aus. Andere Lebensregungen hatten wir an ihr in all den langen Jahren nie wahrgenommen. Das ist wirklich ein irdenes Gefäß mit vielen, vielen Rissen, mit vielen Löchern. An allem, was in ihrer Umgebung vor sich ging, schien sie nicht den geringsten Anteil zu nehmen. Und wir werden dann später im Verlauf der Geschichte folgende Betonung entdecken. An allem, was in ihrer Umgebung vor sich ging, schien sie nicht den geringsten Anteil zu nehmen. Auch körperlich wurde das Mädchen immer elender. Ein Bein musste ihr abgenommen werden und das Siechtum wurde immer stärker. Schon längst wünschten wir, dass Gott dem armseligen Leben ein Ende mache. Da rief mich eines Morgens unser Doktor an und bat mich, mit ihm gleich einmal zu Käthe zu gehen, die im Sterben liege. Als wir in die Nähe des Sterbezimmers kamen, fragten wir uns, wer wohl gar Käthe in ihrem Zimmer die Sterbelieder dort singe. Als wir dann ins Zimmer traten, trauten wir unseren Augen und Ohren nicht. Die von Geburt an völlig verblödete Käthe, die nie ein Wort gesprochen hatte, sang sich selbst die Sterbelieder. Vor allen Dingen sang sie immer wieder, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe. Kennt jemand das Lied noch? Ich kenn's noch. Wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Das hat die gesungen in klaren Worten. Etwa eine halbe Stunde lang sang sie mit selig verklärtem Gesicht und ging dann sanft und still heim. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und das ist ein krasses Beispiel, aber ein schönes Beispiel, wo man dann am Schluss gemerkt hat, diese Käthe, die hat den ganzes Leben lang einen unglaublichen Schatz beherbergt. Der war wahrscheinlich schon als Kind zu ihr gekommen und sie hatte ihn genährt und gepflegt und hat so viel mehr mitbekommen, als man dachte, dass sie mitbekommen würde. Aber dieser Schatz war bei ihr extrem stark eingekleidet und verborgen in diesem irdenen Gefäß. Paulus beschreibt das christliche Leben hier in diesem Wort in einer großen Dichte. Von uns kommt Schwachheit, von Gott kommt Kraft. Bei uns ist Unvollkommenheit da, Gott ist vollkommen. Bei uns ist Zerbrochenheit da, bei Gott ist Vollständigkeit und Ganzheit da. Und so ist es und so läuft es in dieser Welt. Zuerst würde ich euch gerne einfach mal den Schatz selber ein wenig vorstellen, obwohl ich jetzt den Akzent woanders liegen möchte. Wir haben eben diesen Schatz da verborgen. Ihr seht ihn ein bisschen. Bei manchen leuchtet er stärker hervor, bei manchen weniger stark. Manche von uns sind sehr schwach. Und wenn wir an den Glöwenick denken, da ist der Schatz im Moment ganz verborgen. Aber bald wird das irdene Gefäß ganz zerbrechen. Und dann kommt der eigentliche Dick Löwenick, wie er geworden ist in all den Jahren, in voller Kraft zum Vorschein. Dieser Schatz, es ist für mich klar, dieser Schatz ist Jesus selbst. Er selbst ist der Schatz. Er als Person. Paulus sagt das so: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, wir könnten auch sagen, was ich aber jetzt noch in meinem irdenen Gefäß lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Im Glauben an diesen Schatz in mir drin, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Diesen Schatz, den haben wir. Paulus sagt nicht, wir kriegen ihn, sondern er sagt ganz einfach, wir haben ihn. Das ist unser Bekenntnis als Kinder Gottes. Wir haben diesen Schatz. Er ist uns wirklich gegeben. Er ist uns wirklich anvertraut. Er wird wirklich bei uns bleiben. Er ist ganz tief in uns drin. Und dieser Schatz, das ist einmal Jesus selbst in seinem Wesen. Jesus in seinem Wesen, in seiner Liebe, in seiner Geduld, in seiner Langmut lebt in uns drin. Und deswegen kann es überhaupt erst die Früchte des Geistes geben. Deshalb ist überhaupt Veränderung möglich, weil sein Wesen uns gegeben worden ist, auch wenn dich manchmal ein anderes Wesen so darüber schiebt. Wir haben auch in diesem Jesus seine eigene Beziehung zu Gott. Wir haben Anteil an der Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hat. In diese Beziehung steigen wir mit ein. Wir sind neben ihm und genießen mit ihm den Vater und kommen in ihm zum Vater und begegnen dem Vater in Jesus. Es ist so großartig, dass Gott uns in Jesus hineinholt, in seinem Sohn, in die Beziehung zu uns. Und schließlich haben wir natürlich das Auferstehungsleben von Jesus. Das Leben, das nicht mehr sterben kann. Das reale Leben der Auferstehung ist in diesem Schatz schon da. Und wenn wir dann einmal sterben, und Dick wird das sehr, sehr bald erleben, dann plötzlich ist der auferstandene Dick Löwenick da, weil er die ganze Zeit schon da war. Und wenn dann das Gefäß abfällt, dann ist da die Auferstehung. Die Bibel kennt nicht, auch wenn viele von uns das vielleicht nicht so gewöhnt sind, diese Lehre. Eigentlich kennt die Bibel nichts von einem geistigen Zwischenzustand, wo wir in irgendeinem Totenreich, in einer besonderen Ecke auf die Auferstehung warten. Das Auferstehungsleben ist schon da. Und in dem Moment, wo wir sterben, zack, ist es da. Hier noch nicht auf dieser Erde. Hier ist noch Zukunft. Aber drüben ist die Zeit beendet und das Auferstehungsleben ist da. Das alles haben wir in Jesus. Sein Wesen, seine Vaterbeziehung, seine Nähe, sein Auferstehungsleben. Ein ungeheurer Schatz. Und an der tiefsten Stelle, ganz tief drin in unserem Leben, ist dieser Schatz. Aber jetzt kommen die irdenen Gefäße. Und ich möchte den Hauptschwerpunkt heute mal auf diesen irdenen Gefäßen legen. Da haben wir dann irgendwann nur noch den Krug und das andere ist mehr oder weniger verborgen. Vor einigen Tagen habe ich einen Leserbrief bekommen. Ich bin bei livenet.ch, bin ich Berater und bekomme schon seit vielen Jahren immer mal wieder so Leserbriefanfragen, die an mich weitergeleitet werden. Und da kam so eine typische Anfrage. Und ihr versteht wahrscheinlich gerade, was gemeint ist. Anfrage von einem jungen Gläubigen, der ist jetzt erst ein paar Jahre gläubig, hat die Psalmen gelesen und ist sozusagen gestolpert. Und er schreibt, in Matthäus 5, Vers 44 sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Heute Morgen las ich Psalm 5 und da sagt David zum Beispiel in Vers 11, Gott, lass sie dafür büßen. Sie sollen fallen durch ihre eigenen Ränke. Wen meint David damit? Meint er solche, die gegen Gott sind? Oder sind damit auch unsere Feinde gemeint? Und widerspricht sich dies nicht mit dem, was Jesus in Matthäus 5, Vers 44 sagt, liebt eure Feinde? Ist es euch auch schon so gegangen, dass ihr in den Psalmen jede Menge Gefühle findet, jede Menge Gebete, wo ihr vielleicht denkt, die sind eigentlich nicht so ganz koscher? Und ich bin gottefroh, dass die in der Bibel stehen. Dass wir gerade in der Bibel eben dieses Miteinander haben vom Geist und vom irdenen Gefäß. Ich habe ihm dann folgendermaßen geantwortet. Wir haben in den Psalmen sehr menschliche Gebete. Es ist nicht Heiliger Geist pur. Den Geist Gottes spüre ich in Psalm 5, weil David sich eben nicht persönlich rächen will, sondern die Rache vertrauensvoll ganz Gott überlässt. Gleichzeitig meldet sich auch die Seele bei David, das irdene Gefäß. Wir haben in diesem Wunsch von David wohl auch eine Übertreibung. Er legt so richtig los, gibt einfach seiner Sehnsucht nach Vergeltung Ausdruck. Entscheidend bleibt aber, er überlässt die Sache Gott. Und wir haben immer wieder dieses irdene Gefäße. Wir haben immer wieder diese irdenen Gefühle, diese irdischen Gefühle, die sich da melden. Und das hat zunächst mit Sünde gar nichts zu tun, sondern einfach mit unserem Menschsein. Ihr müsst euch das einfach mal vorstellen. Ein David, der nicht wusste, ob er am nächsten Tag noch leben würde. Der umzingelt war von Feinden. Die Soldaten Sauls, die standen vor seiner Tür. Gleich würden sie die Treppe rauskommen. Und er hatte nichts Böses getan. Und dann kommt seine Frau auf eine Idee, die Micha, hey, komm, ich mach das Fenster auf und lass dich runter. Auf der anderen Seite sind Gebüsche, da kannst du schnell entfliehen. Und ist er mit knapper Not entkommen. Und das ging jahrelang so weiter. Und wenn wir uns dann über solche Gebete erheben und sagen, also hör mal, so kann man doch nicht beten und du musst doch sagen, möge es meinen Feinden gut gehen und so weiter und so fort. Denn vergessen wir eines, da ist immer noch das irdische Gefäß, da ist immer noch das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, da ist immer noch Todesangst und da ist der gerechtfertigte Wunsch, dass der, der mich so richtig verfolgt und mir das Leben zur Hölle macht, dass der mal drankommt. Und das hat mit Sünde nichts zu tun. Das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Das hat mit dem ganz normalen Ruf des Herzens nach der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Paulus schildert ja dann auch, wie das bei ihm als Apostel so aussieht. Und da haben wir doch ganz interessante Ausdrücke. Bedrängt, verfolgt, niedergeworfen, kein Ausweg sehend und nochmal niedergeworfen, ausgeliefert. So hat Paulus das erlebt. Trotz Geist, trotz seiner Nähe zu Gott, trotz seiner übernatürlichen Erfahrung ist er immer wieder eingetaucht in die Realität seines irdenen Gefäßes, bedrängt, verfolgt, niedergeworfen, keinen Ausweg sehend und so weiter, ausgeliefert. Ich möchte diese Liste etwas ergänzen und einige Ausdrücke verwenden, mit denen wir uns vielleicht in unserer Situation besser identifizieren können. Depressiv, aggressiv, ängstlich, panisch, überfordert, entmutigt, sorgenvoll. Kennt ihr das oder ist das alles unbekannt? Immerhin seid ihr ja Christen. Eigentlich sollten diese Gefühle ja bei euch keine Rolle mehr spielen. Aber das ist eine völlig falsche Frömmigkeit. Das ist eine idealistische Frömmigkeit, die an der Wirklichkeit dieser Welt vorbeigeht. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz, ja, Amen, aber wir haben ihn immer in irdenen Gefäßen. Ich setze die Liste fort. Traurig, enttäuscht, frustriert, misstrauisch, optimistisch, pessimistisch. Paulus verwendet das Wort aufgerieben. wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird. Und er spricht von etwas, das jetzt geschieht, das aufgerieben werden. Und manchmal reibt uns der Stress doch auf. Manchmal reiben uns die Sorgen wirklich auf. Manchmal reiben wir uns doch wund am Leben. Und das ist absolut nicht ungeistlich. Es ist einfach die Realität. Die gehört einfach zu dieser Welt. Und gleichzeitig erleben wir auch immer wieder, dass der innere Mensch aufgebaut wird, dass irgendwo plötzlich wieder der Trost da ist oder dass wir inmitten von Not und Elend das Stoßgebet doch sagen können, Herr, du wirst mir helfen, es kommt schon irgendwie gut. Und dann meldet sich wieder die Seele. Aber ich habe solche Zweifel, Herr, und ich weiß nicht, wie das rauskommt. Und es tut mir ja leid, dass du so ferne von mir bist und dass ich jetzt auch eben so aggressiv war. Und willkommen im Club. Und es ist jetzt wichtig, dass wir wirklich auch mit dieser Seele richtig umgehen und sie nicht falsch behandeln. Auch vorletzte Woche war das, da schreibt mir jemand, guten Morgen, lieber Jens, mir geht es eigentlich gut. Und doch fordert mich die Pornografie so richtig heraus. Gestern Abend habe ich eine junge Frau gesehen mit einem sehr großen Ausschnitt. Oh je, dachte ich, warum immer wieder diese Herausforderung? Das ist nun mal das irdene Gefäß der Männer. Das ist so. Das ist bestrichen von oben bis unten, mehr oder weniger mit Testosteron. Und wenn wir als junge Männer und auch ältere Männer und auch mir in meinem Alter geht es so, wenn ich eine Frau sehe mit einem sehr großen Ausschnitt, dann passiert etwas in mir. Und das hat mit Sünde nichts zu tun. Das hat einfach mit meinem irdenen Gefäß zu tun. Natürlich muss ich dann aufpassen, was ich damit mache. Aber die Herausforderung, diesen ständigen Kampf, diese ständige Disziplinierung, die wir als Männer einfach haben, da müssen wir aufpassen, nicht irgendwie diesen verrückten Wunsch zu haben, ach, würde Gott mich doch kastrieren. Er macht es nicht. Er gibt mir seinen Heiligen Geist mitten hinein in ein Meer von Testosteron. Das ist so. Und die Frauen haben natürlich auch ihre eigenen Probleme. Das ist ganz klar. Es ist dein Leben. Das irdene Gefäß sind deine Umstände. Das ist auch deine Epigenetik. All das, was sich um deine Gene herumgelegt hat. Wo oft die Erfahrungen deiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern eingraviert sind. Das ist alles da. Auch allen Schmerz der letzten Generationen, das weiß man inzwischen. Da sind auch die Gene selbst. Und da sind bei den einen oder anderen einige Fehler drin in diesen Genen. Da ist der eine, der einfach diese Allergien hat. Da ist der andere, der keinen Stress vertragen kann. Der ist der dritte, der leicht aus der Haut fährt und so weiter. Es ist unser Charakter mit seinen Ecken und Kanten. Unsere Sprünge, unsere Kratzer, unsere Löcher. Und mit diesem Gespräch, mit diesem Gefäß müssen wir einfach klarkommen. Vielleicht bist du selbst ein recht angeknackster Krug, vielleicht bist du eine zerbeulte Büchse, vielleicht bist du ein Glas mit einem Rand, der nicht mehr so schön glatt ist, vielleicht bist du auch Kind einer guten, gläubigen Familie und hast einen guten Job und siehst vielleicht sogar noch passabel aus und hast vielleicht auch eine robuste Gesundheit. Gratuliere, es ist ein großer Segen, wenn unser Gefäß intakt ist, das irdene Gefäß, wenn es vielleicht nicht so viele Sprünge hat wie andere. Aber wart mal ab, plötzlich wirft dich jemand den Tisch runter. Plötzlich verändert sich dein Leben, deine Lebensumstände und du denkst, was ist denn mit mir los? So kenne ich mich ja gar nicht. Es gehört zu diesem Leben. Wie sollen wir mit diesem irdenen Gefäß umgehen? Ich mache euch ein paar Vorschläge. Zuerst einmal darf dieses Gefäß sein. Gebt bitte eurem irdenen Gefäß mal die grundsätzliche Erlaubnis, da zu sein und wünscht es euch nicht weg. Diesen Wunsch wird Gott nicht erfüllen. Es kommt irgendwann die Zeit, aber es dauert bei dem einen oder anderen noch ein wenig und solange ist es zu ertragen. und nicht nur zu ertragen, also gut, dann halt, sondern ich sage Ja zu dir. Zu dir, dem irdenen Gefäß, wie es mir von Gott gegeben worden ist. Lass dem irdenen Gefäß bitte sein Recht. Lass ihm auch sein Recht, sich zu äußern. Lass ihm auch sein Recht, sich zu melden. Das irdene Gefäß ist manchmal auch einem wilden Ross zu vergleichen. Und wir können bei einem Ross zwei Fehler machen. Wir können es so mit den Sporen bearbeiten, dass es blutig wird, um es zu zügeln. Oder wir können die Zügel ganz kurz halten und brauchen natürlich unglaubliche Kraft, dieses Ross zu bändigen. Und es kann sich nicht mehr richtig bewegen und es wird krank. Wir können natürlich auch die Zügel zu weit fahren lassen und es durchbrennen lassen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich habe aber den Eindruck, dass wir als Christen in unserem Eifer, Gott zu gefallen, manchmal den Fehler machen, dieses Pferd, dieses wunderschöne Ross unseres irdenen Gefäßes zu sehr zu bearbeiten, dass es endlich gehorcht. Und dass wir die Zügel zu kurz halten in der Angst, dass es durchbrennt. Nein, unsere Seele darf sich äußern, muss sich äußern können, muss auch laufen können, braucht auch sein Recht. Ich habe vorgestern diese Predigt zum ersten Mal gehalten, in einem kleinen Gottesdienst in Rien. Und da ist etwas ganz Lustiges passiert. Ich habe die Predigt fast zu Ende gehabt. Da erschien auf meinem Bildschirm eine große Meldung. Glücklicherweise hat man es nicht auf PowerPoint gesehen. Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie den Akku auf, sonst geht das Gerät aus oder sonst schaltet sich das Gerät aus. Da habe ich gedacht, das ist typisch unsere Seele. Aber leider lesen wir diese Meldung nicht. Wir achten nicht auf sie. Der Akkustand ist niedrig. Lade mich gefälligst mal auf. Das Sabbatgebot ist eben auch ein Gebot, das bedeutet, dass wir sorgsam mit unserer Seele umgehen, dass wir sie nicht überfordern. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass uns versuchen, unsere Seele nicht abzuwerten, nicht zu verachten. Es gibt eine übergeistliche Frömmigkeit, die alles das, was die Seele macht und tut und äußert, sofort in die Schublade Sünde tut. Ich finde das gefährlich. Vieles ist gar keine Sünde. Vieles ist einfach nur Begrenztheit und Schwachheit und Unvollkommenheit. In Rien hatten wir vor einigen Jahren mal einen Referenten, den Heinz Etter, der zur sogenannten Vertrauenspädagogik referiert hat. Und diese Vertrauenspädagogik ist auch etwas, was mein Sohn, einer meiner Kinder, sehr stark praktiziert, der auch Prediger ist, der FEG Steffisburg. Und das war uns am Anfang nicht ganz geheuer, diese Vertrauenspädagogik, weil die den Kindern so viel Freiheit lässt, weil die Ja sagt, dass jedes Kind ein irdenes Gefäß ist, weil man eben nicht versucht, mit Sporen und mit Zügel irgendwie die Kinder hinzukriegen. Und ich musste mich etwas gewöhnen an diese Vertrauenspädagogik. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Wir waren jetzt gerade wieder zu Besuch bei meinem Sohn Simon und ich fühle mich einfach sauwohl bei ihm zu Hause, weil da so eine gute Atmosphäre ist. Und die Kinder, die kommen so gut. Und auf dieser Veranstaltung in Rien, da hat der Heinz Etter mal ein Teil in seinem Referat, da ging es um die Aggression von Kindern. Und ich bin jetzt tatsächlich jemand, der Aggression überhaupt nicht mag. So wie einige auf Weizen allergisch sind oder auf Nüsse, bin ich auf Aggression allergisch. Und das ist meine Seele. Aber er hat dann gesagt, und ich habe das tatsächlich so noch nie gehört, er hat gesagt, oft ist es so, wenn ein Kind aggressiv wird, dann leidet es an einer Systemüberlastung. Es kann einfach nicht mehr. Es ist einfach überfordert in dem, was da von ihm verlangt wird. Und die Aggression ist ein ganz wichtiges Ventil, dass die Seele sich äußern kann. Halt, stopp, es ist zu viel. Und das hat wirklich bei mir gesessen. Es hat mir irgendwie eine neue Perspektive gegeben, auch das ganze Gebiet der Aggression, die wir automatisch und manchmal zu schnell in die Sündenschublade buxieren. Oft ist es Sünde, ganz klar. Zorn ist oft Sünde, aber eben nicht immer. Oft ist die Aggression, der Zorn, sogar die Ungeduld ein adäquates und wichtiges Zeichen unserer Seele. Und Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt: Wie lange soll ich noch mit euch aushalten? War das Sünde? Nein. Es war wirklich kaum zum Aushalten. Es war einfach die Realität. Es war wirklich kaum auszuhalten mit diesen schwerhörigen, begriffsstutzigen Jüngern. Also, lass uns dem irdenen Gefäß sein Recht geben. Lass uns versuchen, das Gefäß auch immer wieder anzuhören. Was hast du mir zu sagen? Aber gib ihm nicht das letzte Wort. Es ist wichtig, dass wir dann auch mal zu diesem irdenen Gefäß sagen: Halt, stopp. Jetzt ist was anderes dran. Ich weiß, dass du müde bist. Ich weiß, dass du nicht mehr magst. Aber das muss jetzt noch erledigt werden, weil ein anderer Mensch dranhängt. Das muss jetzt noch passieren. Aber wenn die Seele jeden Tag verliert in deinem Leben, dann ist etwas nicht gut. Aber zwischendurch dürfen und sollen wir sie in die Schranken weisen und sagen: Du bist jetzt mal ruhig. Und jetzt geht es wirklich darum, ich weiß, auch wenn du dich überfordert fühlst, aber immerhin seid ihr im Gespräch geblieben. Und in den Psalmen haben wir immer wieder dieses Gespräch zwischen der Seele und dem Geist. Und dann schließlich ist noch wichtig, dass wir auch immer wieder hinter dem irdenen Gefäß, hinter unserer eigenen Ungeduld, hinter unserer eigenen Gereiztheit oder auch hinter der Gereiztheit des anderen einfach immer wieder auch den Schatz sehen und einen Menschen nicht festmachen an den Äußerungen seines irdenen Gefäßes, sondern dass wir uns und den anderen, gerade natürlich den Mitchristen, zugestehen, dass da ein ganz großer Schatz ist, auch wenn dieser Schatz vielleicht im Moment kaum sichtbar ist und der Heiligenschein verblasst ist. Ich erzähle euch jetzt noch drei Beispiele. Zwei ganz praktische, kleine, harmlose, aber vielleicht auch typische Beispiele aus meinem Leben und danach ein ganz wunderbares Beispiel aus dem Leben von Jesus selbst. Vor einigen Tagen wollte ich mit meinen Wanderstöcken, die ich seit einem Jahr habe, rausgehen und habe festgestellt, dass der Druckknopf bei den Fallstöcken, dass der kaputt ist und er sich nicht mehr zusammenstecken lässt. Und das sind sehr, sehr teure Stöcke von Leki, die habe ich mir vor einem Jahr gekauft. Die bedeuten mir sehr viel. Ich bin umgestiegen von meinen Gehhilfen auf die Wanderstöcke und erlebe eine ganz neue Dimension, dass ich mit meiner Gehbehinderung Sachen machen kann, die ich vorher gar nicht machen konnte. Und nächste Woche gehen wir in Urlaub nach Oberried am Brienzer See und da will ich die Stöcke natürlich mitnehmen. Und dann war dieser Stock kaputt und ich fahre hin nach Lörrach in das Geschäft, wo ich es gekauft habe. Und er hat mir gesagt: Ja, haben Sie noch unsere Kundenkarte? Die hatte ich natürlich verloren. Ja, dann müssen Sie alles selber bezahlen, auch das Porto und alles. Und ich muss das einschicken. Ja, wie lange dauert das? 4 bis 6 Wochen. Und ich bin aus dem Geschäft und wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Frustriert, enttäuscht, verärgert. Und dann dachte ich an die Predigt. Ich habe plötzlich gemerkt: Hey, es ist doch völlig normal, dass du so empfindest. Das darf doch sein. Das ist doch ganz normales Menschsein, solche Enttäuschung. Aber ich bin nicht dabei geblieben. Ich habe mich dann im Laufe der Velofahrt von Lörrach nach Rien beruhigt und dann kamen auch wieder andere Gedanken, das wird schon einen Weg geben. Und dann kam mir die Idee, sobald ich zu Hause war, meiner lieben Kathi zu sagen: Du, fahr doch eben, ich hatte noch ein Gespräch, fahr doch eben nach Coop und besorg dieses Sonderangebot, die verkaufen jetzt gerade Wanderstöcke für 29,50. Und die sind wirklich gut. Und mit denen komme ich jetzt eine Weile aus, bis der andere Stock wieder da ist. Aber Enttäuschung, Frustration ist einfach in sich selbst noch keine Sünde. Es wird dann zur Sünde, wenn wir dran kleben, wenn wir dabei bleiben, wenn wir nicht mehr aussteigen wollen. Dann können wir in einen Strudel des Selbstmitleids gelangen. Aber wir sollten diesen Prozess nicht allzu schnell abkürzen, sondern auch zu unseren ganz normalen menschlichen Gefühlen stehen. Das zweite Beispiel ist meine Frau. Ich darf dieses Beispiel nennen. Ich habe eine großartige Frau. Wir feiern jetzt goldene Hochzeit. Wir haben jetzt schon zweimal gefeiert, jetzt noch ein drittes Mal mit unseren Kindern am Brienzer See übernächste Woche. Und sie ist wirklich wunderbar. Es gibt aber zwei Dinge, die dazu führen, dass man sehr stark ihr irdenes Gefäß spürt. Wenn es heiß wird und schwül und wenn sie Hunger hat und der Blutzuckerspiegel runtergeht, dann verändert sie sich. Dann kann sie schon mal sehr gereizt werden. Und ich habe wirklich jetzt mittlerweile gelernt, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe gelernt, das einfach nicht abzubuchen bei Schuld oder Sünde oder sie mag mich nicht mehr, sondern ich buche das ab beim irdenen Gefäß, bei einer ganz einfachen Überforderung ihres Systems. Und deswegen sage ich jetzt eben nicht, jetzt hab dich doch nicht so, es ist doch gar nicht so heiß im Schlafzimmer. Nein, ich habe jetzt gerade eine mobile Klimaanlage gekauft, die wird jetzt bei uns im Schlafzimmer installiert und die wird ihrem irdenen Gefäß helfen, in der kommenden Sommerhitze besser klarzukommen. Das dritte Beispiel ist Jesus. Es gibt eine Situation, mehrere, aber eine ganz besondere Situation, die uns wirklich zeigt, dass Jesus der Sohn Gottes war und dass er ein Mensch war. Und das ist Gethsemane. Jesus ist sein Leben lang vorbereitet worden auf das Kreuz. Und gerade in den Jahren vorher hatte Gott immer wieder mit ihm geredet und er wusste, ich gehe ans Kreuz. Das ist mein Auftrag. Und dann ist er da in Gethsemane und bekommt Todesangst und schwitzt vor Angst und schwitzt Blut vor Angst. Jesus, obwohl er doch seinen Vater kannte wie niemand sonst auf der Welt, obwohl er voll Heiligen Geistes war, er hat geschwitzt vor Angst. Er war in tiefster seelischer Not. Er hat sein irdenes Gefäß gespürt wie kein anderer. Und in dieser Einsamkeit, in dieser Angst hat er seinen Jüngern gesagt, bitte bleibt mit mir wach, ich brauche das. Und dann geht er ins Gebet, kommt zurück und sie sind alle eingeschlafen, seine drei besten Freunde. Und er sagt, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Das ist Jesus, der Sohn Gottes, der gelitten hat, in seinem irdenen Gefäß im Stich gelassen zu werden, von seinen Jüngern. Und er hat von ihnen erwartet, in dieser Zeit nicht auf ihre Seele zu hören, sondern der Seele den Schlaf zu verweigern und sich wach zu halten und mit ihnen zu sein. Sie haben es nicht gemacht. Und dann kam wieder die nächste Gebetsrunde und Jesus betet zum zweiten Mal: Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ich werde jetzt mal etwas deutlicher. Er hat gebetet, Vater, ich möchte nicht. Es ist mir zu viel. Ich habe Angst. Ich bitte dich, dass du mal prüfst, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Dieser Jesus, der ganz genau eigentlich wusste, was Gott will, kam in eine solche irdische Anfechtung hinein, dass er wirklich nach einer Möglichkeit suchte, dass er nicht ans Kreuz muss. Aber er gab der Seele nicht das letzte Wort, aber er gab ihr ein Wort. Gethsemane bedeutet, dass Jesus seine Seele hat sprechen lassen und dass seine Seele sagen durfte, ich will eigentlich nicht, ich habe Angst, gibt es nicht einen anderen Weg? Aber dann kam aus der Tiefe seines Geistes der Eindruck, nein, es bleibt dabei. Wir bleiben bei unserer gemeinsamen Abmachung. Das Kreuz ist zu wichtig und es geht um die ganze Menschheit. Und so ist Jesus dann seinen Weg entschlossen weitergegangen. Und ich finde das persönlich ein wunderbares Beispiel, wie Jesus wirklich Sohn Gottes war und gleichzeitig genau wie wir sein irdenes Gefäß bei sich hatte, das sich gemeldet hat und das sich auch melden durfte. So möchte ich euch Mut machen, zu eurem Gefäß zu stehen und immer wieder mal, je nach eurer Situation, verschieden zu betonen. Zwischendurch ist es wichtig zu sagen, wir haben diesen Schatz. Wir haben diesen Schatz. Aber in anderen Situationen ist es auch wichtig zu betonen, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und beides will ich bejahen. Beides gehört zu meinem Leben. Der Schatz und die irdenen Gefäße. Ich schlage vor, dass wir jetzt noch einige wenige Minuten reagieren können auf die Predigt. Wir sind einen Moment still. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr einfach ein Gebet sprecht, dass ihr auf diese Predigt mit einem Gebet antwortet. Die zweite Möglichkeit ist, ihr gebt einen Kommentar ab zur Botschaft. Und die dritte Möglichkeit ist, ihr erzählt auch ein praktisches Beispiel, wie das in eurem Leben so spielt mit dem Schatz und den irdenen Gefäßen. Danke. Vater im Himmel, dass du das so gemacht hast in unserer Welt. Genau so, dass du uns diesen Schatz tatsächlich gegeben hast, aber dass du uns auch dieses irdene Gefäß gegeben hast. Und dass du eine Zeit bestimmt hast, dass wir darin leben sollen und leben dürfen und leben müssen.